spreche heute Abend über einen Vers, den Sie wahrscheinlich alle kennen, aus einem Musikstück von Händel, wo er diese schöne Arie vertont hat: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aus Hiob 19, Vers 25. Weihnachten ist ein Fest der Lichter, wo es viele Lichter hat, die angesteckt werden oder aufgesteckt werden. Hier vorne sehen Sie viele schöne Lichter an diesem Baum. Ich staune immer wieder, wie immer mehr Häuser illuminiert werden, wie Bäume, auch keine Tannenbäume, ganz normale, mit Lichtern behängt werden und sehr schön aussehen. Die Frage ist nur, wenn so viele Lichter aufgesteckt werden, ob auch jemand ein Licht aufgeht an Weihnachten, sodass er die Bedeutung von diesem Fest erkennt. Ich habe gerade vor wenigen Tagen in der Schule, wo ich unterrichte, mal in einem sechsten Schuljahr gefragt, waren so circa 22 Kinder da: Was meint ihr, warum ist Jesus Mensch geworden? Warum hat Gott seinen Sohn in die Welt geschickt? Ja, es war ein intensives Schweigen in der Klasse, was in dem Alter ja ungewöhnlich ist. Und nach einiger Zeit habe ich so ein bisschen ermutigt. Es dauerte sehr lange, bis dann irgendein Junge meinte: Na, irgendwie, das hat doch was mit unserer Schuld zu tun. Ja, ich weiß nicht, was Sie antworten würden auf die Frage: Wozu hat Gott seinen Sohn in die Welt geschickt, dass er Mensch wurde mit dem Namen Jesus? Hier steht eine Antwort, die ich vorgelesen hatte, wo jemand sagte: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es heißt, dieser Jesus hat etwas mit Erlösung und mit Lösung zu tun. Darüber möchte ich mit Ihnen nachdenken. Einmal die Frage: Welche Lösung kennen wir im Leben? Welche habe ich mir selber erdacht? Welche habe ich von anderen Leuten beobachtet und übernommen, weil ich sie für gut ansah? Welche Lösung kann ich überhaupt nicht praktizieren, weil man dazu einen Spezialisten braucht, den ich dann erst holen müsste, dass er sie in meinem Umfeld praktiziert? So gibt es manche interessanten Lösungen und auch Erfindungen. Ich denke an einen Missionar, wir haben viele Verbindungen zu Haiti, und der fuhr mit seinem Jeep durchs Land, wobei die Straßen dort ja meistens nicht aus Asphalt sind, sondern Erde, und die haben Schlaglöcher, wo ein Rad mit Samtachse drin verschwinden kann. Und als er so einen Zwischenstopp machte, stellte er fest, er hatte das ganze Getriebeöl verloren. Da war ein Riss unten in der Wanne, er war scheinbar irgendwo aufgeschlagen und hat es nicht gemerkt. Aber er war noch längst nicht am Ziel. Was hat er getan? Hat seine Fantasie bemüht, sicher auch gebetet, und kam auf eine interessante Lösung. Er hat kräftig Kaugummi gekaut und hat seinen Riss mit Kaugummi abgedichtet. Aber dadurch hatte er noch lange kein Öl. Dann schickte er die Bauern auf die Felder, sie sollten Rizinus ernten, und hat es dann ausgepresst und bekam so ungefähr 2,5 Liter Öl, die er brauchte. So konnte er dann sein nächstes Ziel erreichen. Er hatte also das Auto mit der besten Verdauung in diesem Land. Ich denke an einen Mann hier in Obertshausen, den fast keiner kennt, obwohl er eigentlich sehr berühmt ist. Er besaß nach dem Krieg ein Patent auf eine Magnettrommel, die in jedem Computer war, weltweit. Sein Name Professor Dirks, wohnte in der Alexanderstraße. Eine intelligent erdachte Lösung, die viele Menschen beglückt hat, weil sie ihnen half, eine Maschine zu bedienen, mit der sie viel schneller waren als früher. Es gibt viele Erfindungen, auch Psychotechniken, viele Methoden, aber eines hat bisher immer noch gefehlt: irgendeine Methode, irgendeine Lösung, mit der man den Menschen in seinem Kern verändern könnte. Es gibt ja viele Ideologien, Schulungen, Psychopharmaka, aber im Kern bleibt der Mensch immer irgendwie gleich. Wenn wir in die Welt schauen, erschrecken wir gerade zur Zeit immer wieder, wie bestialisch Menschen sein können. Oder wenn wir überlegen, hier Frankfurt liegt ja vor der Haustür, da ist ja eigentlich die Mutter unserer modernen Terroristen zu Hause, die sogenannte Frankfurter Schule, mit einer etwas naiv ausgedrückten Lehre: Macht kaputt, was euch kaputt macht. Und das haben dann einige Leute wirklich praktiziert. Vielleicht kann man auf die Weise ja auch einen guten Kern befreien, vorausgesetzt, dass es den gäbe. Oder denken Sie an Lenin, ein Mann, der sagte, man muss ein Ei zerschlagen können, wenn man ein Omelett machen will. Das heißt, wenn ich ein gutes Ziel habe, kann ich ruhig in der Gegenwart ein paar Dinge so ein bisschen verändern und auch kaputt machen. Morgen wird hier alles besser. Ja, es gibt viele Lösungen. Oder denken Sie an unser eigenes Volk, wo eine Endlösung mal im Gespräch war, die Endlösung der Judenfrage. Das Problem wollen wir endlich mal vom Tisch schaffen. Nur hatten sich diese Endlöser ein klein bisschen verrechnet. Sie hatten irgendwie den lieben Gott in ihrem Konzept vergessen. Und deshalb kam diese Endlösung nicht zustande. Dafür hat sich aber das Deutsche Reich ein bisschen aufgelöst. Ja, wie sieht es aus? Gott möchte den Menschen von innen verändern und dort eine Neuerung schaffen. Als Jesus geboren werden sollte, stand vorher schon fest, wie er heißen sollte, nämlich Jesus. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wie lange Sie vorher wussten, welche Namen Sie hatten für Ihren Sohn oder Ihre Tochter. Vielleicht konnten auch die älteren Geschwister da schon mitreden, was für ein Name ausgewählt würde. Der Name Jesus heißt auf Deutsch Gott errettet, Gott befreit. Es ist nur die Frage, wovon errettet er und wovon befreit er? Die Antwort ist einfach, er befreit von Sünde. Das heißt, er möchte dieses innere Chaos in uns befrieden, durch Vergebung, aber auch durch Veränderung. Er möchte die chaotische Zielsetzung im Leben verändern, indem er ein klares Ziel gibt. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wenn Sie an eine Firma denken. Vielleicht arbeiten Sie ja in einer großen Firma und jeder arbeitet nach seinen eigenen Vorstellungen, mit seiner eigenen Zeiteinteilung, eigenen Plänen und Ideen. Meinen Sie, die Firma würde lange existieren? Ich glaube nicht. Sondern seine Firma hat eine Zielvorgabe, die wird natürlich dann im Gespräch weiter ausgearbeitet und fixiert und daran orientiert sich dann jeder, damit das irgendwie funktioniert. Die Frage ist, ob unser Chef auch so eine Zielvorgabe hat oder ob das gilt, was gerade eine Partei in ihr Programm aufnahm, jeder bestimmt seinen Lebenssinn selbst. Das ist ja diese intelligente Methode, wie man immer das Ziel erreicht. Ich schieße mit dem Pfeil irgendwo hin und dort, wo er einschlägt, male ich die Zielscheibe ringsherum. So werde ich immer ins Schwarze treffen. Ob es allerdings dann das Richtige ist, eine andere Frage. Ich denke, dass jeder unter uns spürt, wenn es einen Lebenssinn gibt, müsste der irgendwas mit Liebe zu tun haben. Er müsste etwas mit Wahrheit zu tun haben, dass Menschen echt werden, nicht so Tünche haben und sich hintereinander oder voreinander immer nur verstecken. Er müsste irgendetwas damit zu tun haben, dass Egoismus überwunden wird. Es ist zwar schön, sich mit spitzen Ellenbogen durchzusetzen, aber ob es ganz befriedigt, weiß ich nicht. Reichtum und Erfolge beim anderen Geschlecht sind auch schön, aber letztlich lassen sie das Herz ein bisschen leer. Irgendwie spürt man, es war nicht alles, ich brauche mehr. Wenn Gott uns eine Note geben würde im Leben, dann würde er die Note mangelhaft wählen. Er sagt, euer Leben ist mangelhaft an der Ehre, die es haben sollte, an eurer eigenen Ehre, aber auch an der Ehre Gottes. Ihr lebt nicht so, dass das mir wirklich Freude machen würde. Ja, und dann gibt es Verbesserungsvorschläge, darüber sprachen wir schon. Aber an Weihnachten wurde eine Lösung angeboten, die großartig ist. Gott schenkte nämlich eine Lösung für die Schuldfrage. Ich denke, man kann ja viele Fragen lösen. Die Schuldfrage ist sehr schwer zu lösen. Sie können zu einem Psychologen gehen, der dann nicht mehr von Schuld spricht, sondern nur noch von Schuldgefühlen. Also so ein bisschen leichter und netter formuliert. Die kann man erklären, wo sie herkommen oder wie man sie überwinden kann. Aber Schuld, wie kann ich die loswerden? Ich vermute, dass mancher in seinem Leben erfahren hat, wo er schuldig wurde, wo er einen anderen Menschen bitter verletzt hat, sei es, dass er das wollte, ganz bewusst, oder dass er es nicht wollte und dann plötzlich zwischen den Stühlen saß und nicht mehr wusste, wie komme ich hier raus, ohne jemand weh zu tun. Manchmal geht das überhaupt nicht. Gott vergibt, weil Jesus als Vollkommener kam und trotzdem das Gericht Gottes über unsere Sünde trug. Ich nehme an, Sie sind Kartenspieler oder haben es schon mal gespielt. Da gibt es so ein Kartenspiel, wo man eine Joker-Figur braucht. Und wenn man die Karte hat, kann man die für jede andere Karte einsetzen, völlig egal wo. Jesus ist eigentlich dieser Joker in der Hand Gottes. Er ist bereit, sich für jeden von uns einsetzen zu lassen, um unser Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, durch Vergebung, letztlich damals ja auch durch die Hingabe an diesem Holz. Ich nehme an, dass Sie die Geschichte von den drei Königen kennen. Wir wissen nicht genau, ob es drei waren, aber da Sie drei Geschenke mitbrachten, vermuten wir, es könnten drei gewesen sein. Eigentlich waren es Symbolgeschenke. Der eine brachte Gold mit, Gold, göttliche Qualität. Jesus ist Gottes Sohn, sein Leben ist von göttlicher Qualität. Weihrauch, der so nach oben steigt, er ist ein Beter, damals für die Menschen und auch heute immer noch für uns. Und dann Myrrhe, das ist so eine Flüssigkeit, die durch Zerreiben einer Pflanze entsteht. Und als Jesus später am Kreuz hing, wurde ihm auch Myrrhe angeboten, vielleicht so eine Art Betäubungstrank. Also schon ein versteckter Hinweis darauf, dass er sein Leben geben würde für uns. Sein Leben fing in Verbindung mit Holz an, eine Krippe, und endete am Holz. Aber er wusste, Gott lässt ihn nicht dort, er führt ihn weiter. Das größte Geschenk an Weihnachten ist nicht der neue Mantel oder der Computer oder irgendein schönes Zubehör für irgendeine Maschine oder eine Urlaubsplanung. Das schönste Geschenk an Weihnachten ist das Geschenk der Vergebung, dass Gott mich annimmt, wie ich bin, allerdings mich nicht so lässt, sondern verändert. Und an der Stelle geht manchmal jemand ein Licht auf, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er spürt, aha, das war die Lösung, die Gott mir anbietet. Ich denke an eine Religionslehrerin, mit der ich vor wenigen Tagen sprach. Sie war also ausgebildet, dieses Fach der Bibel zu unterrichten an der Schule. Und in einem vierten Schuljahr hörte sie, wie ein Mädchen so einen Beitrag brachte über Gott, über Jesus und sagte, Mensch, das ist es ja, das Mädchen hat die Wahrheit gesagt. Und dadurch kam sie zu einem persönlichen Glauben an Jesus. Ob das Mädchen davon etwas weiß, habe ich keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber sie spürte, hier redet Gott zu mir durch ein Kind von 9 oder 10 Jahren und es fiel ihr wie Schuppen von den Augen. So ist dieses Leben mit Gott eine Verbindung mit Jesus im Gebet. Ich denke an einen Teenager, schaute ein Fernsehprogramm. Die sogenannte Legende von dem vierten König, vielleicht haben Sie die auch schon mal gesehen oder gelesen. Drei Könige sollen ja zu Jesus gekommen sein mit diesen Geschenken. Und dann war ein Vierter unterwegs, der hatte einige Reichtümer dabei, die wollte er diesem neuen König schenken, aber unterwegs wurde er öfters aufgehalten und er verlor einen Wertgegenstand nach dem anderen und kam schließlich viele Jahrzehnte verspätet an seinem Ziel an und erlebte gerade noch mit, wie da irgend so ein elender Mensch mit einem Kreuz durch die Straßen geführt wurde und dann wurde er festgenagelt. Und als er sich diesem Menschen näherte, stellte er fest, das ist ja der König, auf den ich gewartet habe. Und ich habe ihm nichts mehr mitzubringen, ich habe leere Hände. Und dann hat er kapiert, genau das ist eigentlich das Richtige. Wenn ich zu Jesus komme, reicht es, wenn ich mit leeren Händen komme, denn er beschenkt mich mit Vergebung und mit seiner Liebe. Und dieser Teenager hat das kapiert und hat sein Leben auch diesem König geschenkt im Gebet. Ich denke an Georg Friedrich Händel, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, ein deutscher Komponist, der lange in England lebte. Er hatte eine ziemlich depressive Phase in seinem Leben und mitten in diese Phase hinein kam der Auftrag, den Messias zu komponieren. Und für diese Komposition musste er lauter Bibeltexte lesen und vertonen. Und nach und nach begriff er, was er da gelesen hat und es kam in sein Herz und die schönste Melodie war dann diese Arie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wusste, dass sein Erlöser lebt, das hat ihn aus dieser Depression herausgeführt, ihm neuen Lebensmut gegeben. Und als dann eine Sängerin diese Arie sang und so ein bisschen sie so, ja, wie soll man sagen, monoton da vor sich hin sang, fragte er sie ganz intensiv, weiß sie, dass ihr Erlöser lebt? Sie sagte, ja, das weiß ich. Dann singe sie auch so. Das heißt, dann soll sie es auch durch ihre Melodie und auch die Begeisterung ausdrücken. Die Frage, könnten Sie auch so eine Melodie singen? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oder könnten Sie nur sagen, ich weiß, dass sein Erlöser lebt von dem so und so und dem so und so? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das steht ja in dem Buch Hiob. Vielleicht haben Sie es schon mal gelesen, wenn nicht, ist es sehr interessant, es einmal zu lesen. Ein Mann, der sehr viel gelitten hat, der ziemlich alles verloren hat, was man verlieren konnte. Seine Familie, seinen Besitz, seine Gesundheit, sein Ansehen. Das Einzige, was er nicht verloren hat, war seine Ehefrau, die sich allerdings auch ein bisschen distanzierte von ihm und meinte, in seinem Elend sollte er doch lieber Gott fluchen und dann sterben. Und er hat Gott als Freund nicht verloren, obwohl er ihm ganz harte Fragen stellte. Und mitten in seinem Elend, und seine Freunde, die da waren, haben ihn beschimpft, mitten in seinem Elend sagte er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das heißt, ich werde hier rauskommen, Gott hilft mir, er ist mein Erlöser. Ich denke an einen Mann, den Sie alle kennen, Johann Wolfgang Goethe. Als er ein junger Erwachsener war, hatte er ganz viel Kontakt mit jungen Christen in seiner Umgebung. Und er sagte etwas Interessantes. Er sagt, es hätte an ihnen gelegen, mich zu einem der ihren zu machen. Das heißt, wenn die sich mehr Mühe gegeben hätten, dann wäre ich jetzt auch ein glühender, überzeugter Christ geworden. Interessante Auffassung, auch von manchem. Der sagt, die anderen sollten sich mehr um mich bemühen, damit ich wirklich dazugehöre. Der Akzent ist eigentlich völlig falsch. Der Glaube macht mich nie passiv, dass sich die anderen bemühen um mich. Der Glaube macht einem aktiv, dass ich selber Schritte des Vertrauens gehen lerne. Und meine Frau und ich hörten gerade vor kurzem so einen Vortrag über Goethe und die Bibel. Der war sehr interessant. Goethe schätzte dieses Buch sehr. Er soll einmal gesagt haben, wenn er irgendwo hinkäme, wo er nur einen Gegenstand mitnehmen dürfte, würde er die Bibel mitnehmen. Er hat sie also wirklich sehr geschätzt. Auch Martin Luther hat er sehr geschätzt, der sie ins Deutsche übertragen hatte, übersetzt hatte. Aber dann sagte er über den Inhalt der Bibel, über Jesus, Jesus als Vorbild bejahe ich und als Erlöser lehne ich ab. Interessant. Jesus als Vorbild ja, als Erlöser nein. Und wenn Sie mal Faust gelesen oder gesehen haben, dann endet der Faust 2 ja mit diesem etwas merkwürdigen Satz, das ewig, oder am Ende kommt es vor, das ewig Weibliche zieht uns hinauf. Schon als Schüler dachte ich damals, da war eigentlich eine Silbe falsch formuliert, das ewig Weibliche zieht uns hinab, dachte ich mir. So, jetzt meine Meinung, vielleicht sehen Sie das ja ganz anders. Was ist denn ewig weiblich? Ist das jemand, der ewig jung und hübsch bleibt? Oder ist das eine irgendwie vergöttlichte Frau, die mich hochziehen würde? Sowas ist mir in der Bibel nicht begegnet. Wo würde sie mir sonst begegnen? Die Frage, weiß ich, dass mein Erlöser lebt? Er schenkt Friede im Herzen. Das ist ja auch an Weihnachten ganz wichtig. Weihnachten ist ja ein Fest, das mit hohem Stresseinsatz erreicht wird. Viele Familien haben sich heute gestritten. Ich vermute vielleicht auch hier unter uns manche, weil einfach die Nerven ein Stück blank liegen. Und jemand sagte mal sehr nett, auf abgespannten Nerven spielt der Teufel Klavier. Und manchmal erlebt man das, dass man gerade an den schönsten Festen sich in einer Familie kräftig in die Haare bekommt. Aber Jesus kommt, um Frieden zu stiften und einen Frieden, der in der Liebe wurzelt und Harmonie verbreitet. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Mutter Teresa, zumindest vom Wort her, vom Namen her oder irgendwelchen Bildberichten. Da war ein amerikanischer Journalist, der sie begleitete, um auch eine Reportage über sie zu schreiben. Und dann sah er, wie diese kleine Frau da so einen Leprapatienten, der Leprakranken von der Straße aufhob und in die Arme nahm. So richtig dreckig, wie der war. Und er entfuhr es ihm so und sagte, das würde ich für $1,000 nicht machen. Und sie sagte, ich auch nicht. Ihr Motiv war Liebe und ein Friede, der von innen nach außen strahlt und Harmonie bringt. Wenn dieser Erlöser an uns wirkt, wirkt er im Herzen Frieden, der sich ausbreitet. Er verändert uns, er heilt Aggressionen, er öffnet eine Hoffnung, die auch an der letzten Grenze des Todes nicht am Ende ist, sondern dann überhaupt erst das Ziel erreicht. Er schenkt uns einen bleibenden Lebenssinn und außerdem singen wir dann nicht mehr dieses Lied, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, sondern wir zitieren die Bibel, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, für mich ist jeden Tag Jesus Gemeinschaft und darüber freue ich mich. Am Anfang sagte ich, manche Lösungen konnte ich mir selbst erdenken, manche habe ich von anderen übernommen. Und für manche Lösungen brauche ich einen Spezialisten, weil ich die Sache gar nicht alleine ausführen kann. Für die Frage der Schuld brauche ich in meinem Leben einen Spezialisten. Keiner kann sich seine Schuld selbst vergeben. Auch wenn er Geld dafür anlegen würde, reicht das nicht. Gott hat die Schuldfrage an Weihnachten geklärt, indem er seinen Sohn auf diese Welt sandte, damit er als Gerechter den Weg des Gehorsams geht, uns die Vergebung ermöglicht, indem er für uns stirbt am Kreuz. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Erlöser kennen, er lebt heute. Es gibt eine bekannte Wette des Pascal. Ich vermute mal, dass Sie in Mathe gut oder auch mittelmäßig waren. Wenn man da weiter fortgeschritten war, konnte man so Winkelfunktionen berechnen. Da gab es Logarithmentafeln und dieser Pascal, der hatte das mal erfunden vor vielen Jahrhunderten inzwischen schon. Ein junger, intelligenter, aber auch später gläubiger, junger Mann. Und zu ihm kam mal ein Ritter, der so mit Gott gerade nicht so viel am Hut hatte, aber die Frage trieb ihn trotzdem um. Und der Pascal schlug ihm eine Wette vor, weil der Ritter die Frage nach Gott stellte. Wo ist er denn nun, wie erfährt man ihn? Und er sagte, das ist eigentlich ganz einfach. Was bist du denn bereit einzusetzen? Oh, was? Ich soll was einsetzen? Ja, du musst was einsetzen, sonst funktioniert das nicht. Du musst dein eigenes Leben einsetzen, und zwar am besten so leben, als ob es Jesus gäbe. Schau doch mal in die Bibel rein, was da steht, wie man leben würde, wenn es Jesus gibt und wenn man mit ihm lebt. Und dann lebe einfach mal so, als ob es ihn gäbe. Sagt der Ritter, oh, das ist doch Einbildung, das mache ich doch nicht. Oh, das ist, am Anfang scheint es dir wie eine Einbildung, aber du wirst ganz schnell merken, das ist keine Einbildung, sondern Wirklichkeit. Ja, und mache ich mich da nicht lächerlich? Verliere ich da nicht irgendwas? Ja, was sollst du verlieren? Eigentlich kannst du gar nichts verlieren. Du wirst entdecken, dass das Ganze echt ist. Die Frage, ob der Einzelne auch bereit ist, solch einen Versuch zu machen, so zu leben, als ob es diesen Jesus gäbe, um dann zu erfahren, er ist Realität. An Weihnachten werden viele Lichter angezündet. Es ist die Frage, ob auch Lichter aufgehen, ob ich mit den Augen meines Herzens schauen lerne und vertraue, es gibt diesen Jesus auch heute noch. Ich kann mit ihm reden und möchte für immer mit ihm unterwegs sein. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du jeden von uns mit Namen kennst. Hab herzlichen Dank, dass du uns persönlich anredest, auch bereit bist, uns zu begleiten, sogar in uns zu leben. Stärke uns in deiner Liebe und Gegenwart. Amen.